Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag mit dem besonders schönen Thema Die Passionswoche auf ihrem jüdischen Hintergrund neu betrachtet. Es geht also um die Zeit von Palmsonntag bis zu dem Auferstehungstag 8 Tage später. Diese Zeit von 8 Tagen ist so wichtig, dass in den Evangelien, in den 4 Evangelien, die ja das Leben des Herrn Jesus beleuchten, auf Erden während 33 Jahren, da werden etwa 32% des Textes für diese Woche verwendet. Also gut ein Drittel der Evangelien beschäftigen sich nur mit dieser Woche. Und das macht wirklich deutlich, dass es hier um eine ganz, ganz wichtige Abfolge von Tagen geht. Und es wäre wichtig, dass man auswendig im Kopf hat, was an jedem dieser 8 Tage von Sonntag bis Sonntag geschehen ist. Ich schlage vor, wir beginnen, indem wir den triumphalen Einzug des Königs, der Könige nach Jerusalem lesen in Lukas 19, Vers 28. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte gegen den Berg hin, welcher Ölberg genannt wird, sandte er 2 seiner Jünger und sprach, geht hin in das Dorf gegenüber. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin angebunden finden, auf welchem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? So spricht also zu ihm, der Herr bedarf seiner. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen die Herren desselben zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie führten es zu Jesu und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er schon nahte und bei dem Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und etliche der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, verweise es deinen Jüngern. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, auszutreiben, die darin verkauften und kauften, indem er zu ihnen sprach: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Zunächst bis dahin. Palmsonntag war, wie wir gleich sehen werden, der Auftakt zur zweiten Tempelreinigung. Aber der eigentliche Titel für diesen Tag wäre der Einzug des Königs nach Jerusalem. Dieser Tag war außergewöhnlich wichtig. Der Jesus sagt ja in Lukas 19, Vers 42, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Er nennt diesen Tag, in dem er Jerusalem anspricht, dieser dein Tag. Was heißt das? Das war der Tag Jerusalems. Was bedeutet das? Der Tag Jerusalems. Nun, das war der 173.880. Tag nach dem Erlass von König Artaxerxes am 14. März 445 vor Christus, als er Nehemia die Erlaubnis gab, die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und wenn man dort, von dort an rechnet, 173.880 Tage, dann kommt man auf diesen Palmsonntag, 6. April 32 nach Christus. Natürlich muss man beachten, dass in dieser Zwischenzeit 116 Schalttage liegen, nicht 119, denn das mit der Verschiebung zum Sonnenjahr und der Korrektur mit Schalttagen ist ja so eine Sache. Deshalb hat man im gregorianischen Kalender alle 400 Jahre lässt man eben wieder eine Ausnahme zu. Und um das wieder auszukorrigieren, und darum sind in dieser Zeitspanne nicht 119, 116, sondern 116 zu rechnen. Und dann muss man beachten, dass eben in der Geschichte kein Jahr Null existiert. In der Geschichte ist eins vor Christus, ein Jahr später eins nach Christus. In der Astronomie, dort hat man einen Nullpunkt. Und darum entspricht eben geschichtlich 445 vor Christus, in der Astronomie 444 vor Christus. Und das ging also genau auf, und das war die Erfüllung der Prophetie aus Daniel 9, wo dem Propheten verkündigt wurde, als Jerusalem in Staub und Asche lag, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen. Von dort an könnte man 7 und 62, das heißt 69 Jahrwochen rechnen. Und dann käme der Messias als Fürst. Das war die Prophetie von Daniel 9,25. Und man muss beachten, eine Jahrwoche bedeutet nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern eine Woche von 7 Jahren. Und zwar in der Prophetie haben die Jahre jeweils 360 Tage. Das sieht man sehr schön aus Daniel 11, wo 3,5 prophetische Jahre gleichgesetzt werden mit 1260 Tage. Und das gibt 360 Tage pro Jahr. Ich war 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. Die prophetischen Jahre dauern 360 Tage und darum 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und das ist genau die Zeitspanne, wie gesagt, vom 14. März 445 vor Christus, Erlass von Artaxerxes, Nehemia 2, zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf diesen Tag Jerusalems, wo der Messias als Fürst einzog. Nicht wahr? Als der Jesus geboren wurde in Bethlehem, da kam er nicht als Fürst. Einen Fürsten legt man nicht in eine Krippe. Aber an diesem Tag trat er auf als Fürst, so wie das in Daniel 9,25 vorausgesagt war. Und darum nennt der Jesus diesen Tag, dieser dein Tag, indem er sich an Jerusalem richtet. Das war der Tag Jerusalems, als der König einzog. Und nun ist es so, in der Zeit des zweiten Tempels, das ist also die Zeit der Evangelien, die Zeit des Herrn Jesus, da hat man genau festgelegt gehabt, welcher Psalm an welchem Wochentag von dem professionellen Chor und dem Orchester im Tempel aus dem Stamm Levi vorgetragen wurde. An welchem Wochentag? Das findet man im Talmud, im Traktat Tamid 33b. Tamid, das ist das beständige Brandopfer, also das beständige Morgenbrandopfer bzw. Abendbrandopfer. Und da finden wir diese Information, welche Psalmen an welchem Wochentag aufgeführt werden mussten, nebst allen anderen Liedern, die gesungen wurden. Und zwar war festgelegt für Sonntag, auf Hebräisch sagt man natürlich nicht heidnisch Sonntag, der dem Sonnengott geweihte Tag, sondern auf Hebräisch sagt man Yom Rishon, erster Tag. So wie in der Schöpfung, ja? Da wird der erste Schöpfungstag genannt ein Tag. Und dann der zweite Tag wird genannt, also der Montag wird genannt zweiter Tag, Mittwoch, Dienstag, dritter Tag und so weiter. Und so sagt man auf Hebräisch eben für Sonntag Yom Rishon, erster Tag. Für Montag Yom Sheni, zweiter Tag. Für Dienstag Yom Shlishi, dritter Tag. Dann Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi und dann Yom Shabbat. Also nicht siebter Tag, sondern Tag des Sabbats. Ja, und darum auch im heutigen modernen Hebräischen, wie sagt man Sonntagsschule? Also da muss man zuerst wissen, was heißt Schule? Beit Sefer, Haus des Buches. Das ist die Schule. Also Beit Sefer Yom HaRishon, Haus des Buches des ersten Tages. Das ist die Sonntagsschule. Also, am ersten Tag der Woche, da kommt der Jesus in Macht und Herrlichkeit, könnte man sagen, in königlicher Herrlichkeit nach Jerusalem. Und an diesem Tag war gemäß Tamid 33b Psalm 24 dran. Und das steht übrigens auch in der Septuaginta. Das ist die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus von Juden in Alexandria, Ägypten, fertiggestellt. Und da wird im Titel noch hinzugefügt, dass dieser Psalm für den ersten Tag ist. Also für den ersten Tag der Woche steht dort. Und so sieht man also, schon mindestens im 3. Jahrhundert vor Christus war diese Zuordnung im Judentum eine klare Sache. Übrigens in jedem jüdischen Gebetsbuch, man nennt das Siddur, zum Beispiel, es gibt einen Siddur, der hebräisch und auch mit deutscher Übersetzung zu haben ist, zum Beispiel bei Viktor Goldschmidt, Verlag in Basel. Ja, dort sieht man auch die Wochenpsalmen sind dort auch drin. Das ist das Siddur Shma Kolenu, höre unsere Stimme. Und dann sieht man, Sonntag, da muss man Psalm 24 lesen. Und dann Montag, werden wir gleich sehen, Psalm 48 und dann Dienstag und so weiter. Also Psalm 24 und da lesen wir ein paar Verse. Dieser Psalm wurde also immer beim Morgenbrandopfer gesungen. Das Morgenbrandopfer war das erste Opfer, das man auflegte um die dritte Stunde. Das heißt also hier um 9 Uhr morgens. Man zählt die Stunden ab 6 Uhr morgens. Also um 9 Uhr, da wird das erste Opfer aufgelegt. Und dann, danach kamen alle übrigen Opfer, Freiwillige und weiter vorgeschriebene Opfer. Und das letzte Opfer war jeweils das Abendbrandopfer. Und das wurde um 3 Uhr nachmittags aufgelegt, um die neunte Stunde. Und da sehen wir, das sind genau die Eckzeiten der Kreuzigung. Der Jesus wurde um 9 Uhr, dritte Stunde, gekreuzigt und um die neunte Stunde, also 15 Uhr, starb er. Aber in Verbindung mit dem Morgenbrandopfer um 9 Uhr, da hat der Chor im inneren Tempelvorhof Folgendes gesungen. Psalm 24, ich lese einfach ab Vers 6. Dies ist das Geschlecht der, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob, Selah. Beim Selah schwieg der Chor, dann gab es ein instrumentales Zwischenspiel. Und dann konnte man über die bisher gesungenen Worte ab Vers 1 nachdenken. Und auch gerade über diesen letzten Vers, dies ist das Geschlecht der, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Es geht um die, die wirklich Gott suchen, seine Gegenwart, ihm entgegentreten möchten als Anbeter. Und dann kommt Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und dann zum Schluss nochmals Selah. Ein instrumentales Zwischenspiel, jetzt hier Nachspiel, und man kann darüber nachdenken. Genau an diesem Tag kam dann der Herr Jesus auf dem Esel vom Ölberg her durchs Kidron-Tal nach Jerusalem. Und Jerusalem wird aufgerufen, diesen König zu empfangen, ihn aufzunehmen. Aber wir haben gleich gelesen, als die Jünger begannen, den Herrn so als Messias-König zu rühmen, 19 Vers 38 nochmals, indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist aus Psalm 118, Vers 26. Und die Rabbiner haben gelehrt, wenn der Messias kommt, muss man ihn mit diesem Psalmwort begrüßen. Baruch haba, beshem Adonai. Baruch haba heißt ganz wörtlich gesegnet, der da kommt, oder man kann auch übersetzen, gepriesen, der da kommt. Aber man muss wissen, Baruch Haba, das ist ein fester Ausdruck im Hebräischen, der den Sinn hat, die Bedeutung hat, willkommen. Also wenn Sie in Israel irgendwo eingeladen sind und Sie gehen dann zu diesem Haus, klopfen an und da wird die Tür aufgemacht und dann sagt man Baruch Haba, willkommen. Also gesegnet, der da kommt. Oder wenn man mehrere Personen sind, Bruchim Habaim. Gesegnete sind die, die da kommen. Also das heißt willkommen. Indem sie also gesagt haben, hier Baruch Hamelech, also willkommen der König, der da kommt. Denn Haba, dann haben sie ihn willkommen geheißen als König. Aber die Pharisäer haben gesagt, verweise es deinen Jüngern, dass sie nicht so etwas sagen. Da sehen wir diesen Widerstand, diese Finsternis aus Jerusalem. Und darum, als der Herr Jesus dann die Stadt so sieht beim Einreiten, lesen wir, er weinte an diesem feierlichen 173.880. Tag, weint er über Jerusalem, weil er weiß, dass die Masse den Führern folgen wird. 5 Tage später werden sie ihn ablehnen, wird die Masse vor Pilatus schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und darum weint der Jesus und sagt, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, hätten sie ihn aufgenommen als den König. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und er kündigt an die Zerstörung Jerusalems, die dann im Jahr 70 genau so in Erfüllung gehen sollte, wie das hier beschrieben wird. Die Feinde kommen, werden einen Wall aufschütten. Genau das haben die Römer gemacht und schließlich Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Nun, also erstaunlich, wie das mit diesem Tagespsalm übereinstimmt, nicht wahr? Und wir werden gleich sehen, das wird jetzt der Fall sein an jedem weiteren Tag in dieser Passionswoche. Der Psalm, der gesungen wird morgens um 9, entspricht genau dem, was an diesem Tag in den Evangelien berichtet wird. Wird genau vorbereitet. Und dieses Psalmwort sollte die Gewissen treffen. Ich war all diese Pharisäer, die so Widerstand geleistet haben, hätten denken sollen, was haben sie gesungen da im Tempel? Gerade noch am Morgen. Ihr Tore Jerusalems, hebt eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König? Der Herr der Heerscharen. Jahwe der Heerscharen. Jahwe ist der Ausdruck für Gott, der bedeutet der Ewige, also absolut ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Und hier wird auch gleich klar gemacht, dass dieser König, der hier einzog, der Jesus, dieser Mensch aus Nazareth, das war der ewige Gott, der dann nach Jerusalem einzog. Was bedeutet das eigentlich? Die Häupter der Tore sollen sich heben. Das kann man gut illustrieren am Goldenen Tor. Das ist ja wohl allen bekannt in Jerusalem. Dieses Osttor des Tempelplatzes, es ist zugemauert, aber man sieht über dem Toreingang, dem zugemauerten, sieht man eben einen Überbau. Und dieser Überbau, das nannte man auf Hebräisch Haupt des Tores. Also die Tore sollen nicht nur einfach aufgehen, die Türflügel sollten eben offen stehen, wenn der König kommt, sondern sogar der Überbau soll abgehoben werden. Hebt eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Es ist allerdings in der Mehrzahl, überhaupt die Tore Jerusalems werden aufgerufen, sich zu öffnen für das Kommen des Messias. Aber es wird gesagt, ihr Tore der Urzeit, also ihr alten Tore, öffnet euch für den König. Stellt sich die Frage, durch welches Tor ist der Herr damals eingeritten? Nun, wir können das klar sagen, dass es nicht durch dieses Osttor war. Denn dieses Osttor war ganz speziell im Tempel. Ich muss vielleicht noch erklären, in diesem verschlossenen goldenen Tor, das stammt übrigens aus byzantinischer Zeit, also so 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Aber innerhalb dieses Torgebäudes findet man noch die originalen Torpfosten. Das heißt zwei Monolithen, also große Steine. Einer 3,5 Meter hoch und der andere 4,5 Meter hoch. Und das sind noch die originalen Torpfosten des Tempeltores, mindestens aus der Zeit von Nehemia. Also die Zeit, wo Artaxerxes den Erlass gab zum Wiederaufbau Jerusalems. Also mindestens aus dieser Zeit stammt dieses Tor, ist also in der Struktur heute noch vorhanden. Aber dieses Tor war eben ganz speziell. Durch das Osttor wurde am Yom Kippur jeweils der Sündenbock hinausgeführt durchs Kidrontal auf den Ölberg, um dann in die Wüste gejagt zu werden. Und durch dieses Tor wurde auch die rote Kuh hinausgeführt. Das war das grundlegende Opfer Israels überhaupt. Ohne das Opfer der roten Kuh, 4. Mose 19, konnte man gar nicht opfern in Israel. Denn zuerst musste die Priesterschaft überhaupt gereinigt werden, um opfern zu können. Und das geschah nur durch das Opfer der roten Kuh. Und der Talmud sagt, dass von Mose bis zum Jahr 70 nach Christus, wo dann der Tempel zerstört worden ist, sind nur 9 rote Kühe geopfert worden. Also es war ein ganz, ganz seltenes Opfer, das dann die Asche geliefert hat, der roten Kuh, für die Reinigung. Ja, und Durch dieses Tor, durch dieses Osttor wurde auch diese rote Kuh hinübergeführt auf den höchsten Punkt des Ölberges, wo dieser spezielle Altar stand für das Opfer dieser Kuh. Und darum ist klar, durch diesen Eingang durfte man normalerweise gar nicht hineingehen. Dieser Eingang war auch besonders bewacht, damit da nicht irgendwelche rituellen Verunreinigungen geschahen. Aber es ist ganz naheliegend, der Herr zog vom Ölberg durchs Kidron-Tal, dann durch das Stadttor auf dem Ophel ein. Der Ophel, das ist dieser kurze Abschnitt des Tempelberges. Gerade nach dem Tempelplatz geht der Tempelberg nach Süden sehr langgezogen hinunter. Und der erste Abschnitt, gerade nach dem Tempelplatz nach Süden, das ist der Ophel. Und dann weiter unten kommt die Davidsstadt. Und dort auf dem Ophel gab es ein Stadttor und das war das naheliegende Tor, um da hineinzugehen in die Stadt. Und gleich dort auf dem Ophel war dann auch die schöne Pforte, Apostelgeschichte 3, dieses Doppeltor, das den Hauptzugang zum Tempel für das Volk darstellte. Also, Psalm 24 ruft einfach allgemein die Tore Jerusalems auf, sich zu öffnen, damit der König der Herrlichkeit einziehen könne. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Immer am ersten Tag der Woche, also auf Deutsch sagt man Sonntag, das ist einfach so, am ersten Tag der Woche wurde in verschiedenen Synagogen im Land Israel aus dem Schöpfungsbericht gelesen. Und zwar las man am Sonntag den ersten Schöpfungstag und gleich auch schon den zweiten. Und dann am Montag wurde der zweite Schöpfungstag gelesen und der dritte dazu und so weiter. Jetzt lese ich aus 1. Mose 1 und damit ist auch gleich klar, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Wie gesagt, natürlich sagt man in der Bibel nicht Sonntag, denn das hat mit dem Sonnengott gar nichts zu tun, aber es ist der erste Tag der Woche. Und die Bibel beginnt mit diesem ersten Tag der Woche. Übrigens, für feine Gewissen, es ist auch kein Problem, wenn wir weiterhin diesen Tag Sonntag nennen im Deutschen. Auch wenn das ein heidnischer Name ist. Und das sehen wir im Neuen Testament sehr deutlich daran, dass es ganz üblich war, dass die Menschen, die sich aus dem Heidentum bekehrt hatten, auch weiterhin ihren Eigennamen führten, den ihre Eltern ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel in Philipper 2. Da erwähnt der Apostel Paulus einen ganz treuen Bruder, Epaphroditus, der so treu und hingebungsvoll war, dass er krank wurde und fast gestorben ist. Aber dann hat Gott ihn doch wieder hergestellt. Epaphroditus heißt der Aphrodite Geweihte. Schrecklich, aber der Apostel Paulus benutzt diesen Namen weiter, weil es einfach ein Name ist und das hat nichts weiter zu sagen. Oder in Römer 16, da haben wir ganz viele Grüße und da könnte man verschiedene Namen herausgreifen. Ich wähle einfach mal Nereus, heißt einer. Aber Nereus, das ist der Meergott. Aber der wird weiter Nereus genannt, weil er einfach so hieß und die Eltern hatten ihn so genannt. Ja? Und da hat man also kein Problem gehabt. Diese Namen waren einfach Namen und das bedeutet also nicht, dass man sich dadurch verunreinigte, wenn man Epaphroditus weiter Epaphroditus genannt hatte. Natürlich konnte man seinen Namen auch ändern. Zum Beispiel Saulus, obwohl das ja kein heidnischer Name war, sondern das war in Anspielung an König Saul gegeben, der einen Kopf größer war als alles übrige Volk. Und Saulus sollte eben nach dem Wunsch der Eltern ein ganz besonderer Mann werden. Der Begehrte heißt Saul. Und die wollten auch, dass er wirklich Karriere machte. Darum haben sie ihn später von Tarsus in der heutigen Türkei nach Jerusalem geschickt, zu einem der besten Lehrer, zu Gamaliel. Er sollte Karriere machen, aber Saulus wählt später den Namen Paulus. Auf Lateinisch der Kleine. Eben weil es sich reimt mit Saulus. Ja, man konnte den Namen ändern, aber das musste nicht so sein. Das war so ein kleiner Einschub, aber das hat schon praktische Auswirkungen, wenn man das so vor Augen hat. Also darum sage ich auf Deutsch Sonntag, aber auf Hebräisch sage ich Yom Rishon, erster Tag. Und da lasen sie also in den Synagogen, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Oder hier Yom Echad, ein Tag. Und dann nachher kommen die Kardinalzahlen, dann heißt es zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Ja, also an diesem Tag erschafft Gott die Welt. Aber dann lesen wir in Vers 2 von Finsternis über der Erde. Und in diese Finsternis hinein lässt Gott sein Licht hineinleuchten. Und Gott sprach, es werde Licht. Und an diesem Tag kam der Herr Jesus vom Ölberg hier. Das ist also der Berg im Osten Jerusalems. Da, wo am Morgen jeweils die Sonne aufgeht. Da vom Ölberg hier kam er und ritt ein in diese finstere Stadt. Voll Dunkelheit und Widerstand gegenüber dem Messias. Aber eben Gott sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und hier wird auch ganz klar geschieden zwischen Licht und Finsternis. Wenn es hier heißt, Gott schied das Licht von der Finsternis, dann muss man es so verstehen. Schied, lehafdil auf Hebräisch, kann bedeuten scheiden, also räumlich, oder auch begrifflich. Aber es ging nicht darum, dass hier am Anfang quasi so ein Zwielicht war von Finsternis und Licht gemischt. Finsternis ist ja sowieso nichts. Finsternis ist einfach Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas. Aber nicht das wurde geschieden, sondern das Licht leuchtete in die Finsternis und Gott hat dann begrifflich geschieden, indem er nämlich den Tag, das Licht nennt er Tag, Yom auf Hebräisch, und die Finsternis nannte er Laila, Nacht. Also Gott bezeichnet die Begriffe ganz klar. Licht, das ist Tag. Finsternis, das ist Nacht. Und das ist etwas ganz grundsätzlich Wichtiges. Gott macht also begrifflich ganz klare Unterschiede. Und wir sehen in einer nachchristlichen Gesellschaft, in der wir in Europa und in Nordamerika leben, da werden die Begriffe bewusst vertauscht, verwischt, ja? Und man bezeichnet das als gerecht, was eigentlich ungerecht ist. Und man bezeichnet das als Unrecht, was eigentlich gerecht ist. Darum wird in Jesaja 5 gesagt, wehe denen, die das Licht Finsternis nennen und die Finsternis Licht. Und es ist darum auch wichtig, dass wir begrifflich ganz klar unterscheiden und eben die Begriffe nicht vermischen. Und wenn wir sagen Frau, dann meint man wirklich eine Frau, ja? Und nicht jemand, der sich als Frau fühlt, aber in Wirklichkeit ein Mann ist, ja? Und wenn man eben sagt Mann, dann meint man Mann, ja? Und so ist es wichtig, ganz allgemein klare, saubere Begriffe in der Sprache zu benutzen. Gott zeigt uns das von Anfang an in seinem Wort. Und wir sehen, die Finsternis wendet sich gegen den Herrn Jesus, als er einritt. Die Pharisäer sagen, verweise es deinen Jüngern, dass sie da nicht mehr rufen, gepriesen oder eben willkommen, der König, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Herr sagt ganz klar, wenn diese schweigen, dann werden die Steine beginnen zu schreien. Das muss so sein. Es muss ganz klar benannt werden, um was es hier geht. der König, der Messias, kommt am Tag Jerusalems in die Stadt hinein. Also schon gewaltig, was da geschah und wie Gott eben auch die Tradition im Judentum so geführt hat, dass am richtigen Tag das Richtige eben gelesen wurde. Und so sehen wir eben Gottes Souveränität, wie er zu uns Menschen sprechen kann. Ja? Und so ist das hier geschehen. Und diese Information über die Schöpfungstage, die haben wir auch aus dem Talmud. Ich habe hier auf dem Skript geschrieben BT. Das ist die Abkürzung für babylonischer Talmud. Weil es gibt noch den Jerusalemer Talmud. Der ist in der Grundschicht, das ist die Mishnah, ist das Gleiche, aber dann die Interpretation, die Gemara, unterscheidet sich. Und es ist so, beide Talmude sind wichtig im Judentum, aber der babylonische Talmud ist der wichtigere. Weil das die wichtigen Rabbiner waren, die da interpretiert haben, und die waren aus dem heutigen Irak, also aus Babylonien. Nicht wahr? Nach dem Jahr 70 flohen Abertausende von Juden nach Babylonien, in das Gebiet des heutigen Irak. Und darum wurde in weiteren Jahrhunderten Babylonien das wichtigste Zentrum des Judentums. Und da wurde der babylonische Talmud vollendet, so um 500 herum. Und das ist also der wichtige, der babylonische Talmud. Und im Traktat, er ist eingeteilt in verschiedene Abschnitte, Traktat Ta'anit 4, 2 bis 3, da hat man diese Information über die Schöpfungstage jeweils vorgelesen an den betreffenden Wochentagen. Jetzt ganz wichtig zur Chronologie der Ereignisse. Nur im Markus-Evangelium kann man genau sehen, was an welchem Tag stattgefunden hat. Denn im Markus-Evangelium wird ganz konsequent angegeben, wann wieder ein neuer Tag kommt. Markus 11, Vers 12. Nach dem Einzug nach Jerusalem steht, und des folgenden Tages. Und da wird klar gemacht, dass die Tempelreinigung eben am nächsten Tag stattgefunden hat, am Montag. Dann Markus 11, Vers 20. Wie man das hier auf dem Skript hat. Und als sie früh morgens, da wird klar gemacht, was jetzt kommt, ist wieder an einem neuen Tag geschehen, nämlich am Dienstag. Markus 14, 1, da steht, es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, es waren von Markus 14, 1 an nur noch zwei Tage bis zum Passa, das eben begann am 14. Nissan, das heißt hier in dieser Woche am Donnerstag. Diese Zählung nennt man übrigens inklusive Zählung. Wenn man den Tag, der gerade ist, zählt als eins und dann den nächsten als zwei. Also dieser Hinweis macht klar, Markus 14, 1 eröffnet den Mittwoch. Übrigens, das ist so ein Problem in der Sprache, ob man jeweils bei Zeitangaben inklusiv oder exklusiv zählt. Zum Beispiel beim Arzt. Geht man zum Arzt und er möchte einen in zwei Wochen wieder sehen, dann sagt er in 14 Tagen wieder. Aber wenn man das jetzt auf Französisch übersetzt, muss man übersetzen dans 15 jours. Nicht in 14 Tagen, sondern in 15 Tagen. Also man genau das Gleiche. Nur muss man eben den Tag des Arztbesuches zählen als 1. Und dann kommt man auf 15. Auf Deutsch fängt man dann zu zählen am nächsten Tag 1, dann kommt man auf 14. Aber ist das Gleiche. Aber Deutsch ist noch viel schwieriger. Wenn der Arzt einen in einer Woche haben möchte, dann sagt er in 8 Tagen wieder. Ja, aber da zählt er eben inklusiv. Und bei 14 Tagen, da zählt er exklusiv. Und man muss einfach wissen, was jetzt gemeint ist. Und das ist also in der Bibel auch wichtig. Es gibt beide Zählungen, eben die exklusive und die inklusive. Und hier ist es also die inklusive Zählung. Und dann haben wir Markus 14, Vers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete, das ist jetzt der 14. Nissan, an dem die Lämmer geschlachtet werden mussten, und das ist in dieser Woche der Donnerstag. Markus 15, 1. Und alsbald, am frühen Morgen, und dann kommen die Ereignisse der Kreuzigung, das ist Freitag. Und in Markus 16, 1 beginnt es mit den Worten, und als der Sabbat. Also Sabbat, das ist der Samstag. Aber Markus 16, 1 und 2 geht dann weiter, und als der Sabbat vergangen war. Was kommt nach dem Sabbat? Der erste Tag der Woche. Und darum steht dann in Vers 2, und sehr früh, am ersten Wochentag. Und da ist klar, hier ist der Sonntag gemeint. Aber diese chronologische Einteilung ist nur im Markus-Evangelium gegeben. Das Markus-Evangelium ist, zum Beispiel besonders im Gegensatz zu Matthäus und Lukas, ganz strikt zeitlich in der zeitlichen Abfolge geschrieben, also chronologisch geschrieben. Alle Evangelien sind chronologisch, nicht wahr? Die Geburt kommt nicht am Ende und die Auferstehung am Anfang. Also grob sind alle chronologisch, aber es ist so, dass Matthäus manchmal den Stoff nach inhaltlichen Kriterien zusammenordnet, und bei Lukas ist das auch ganz typisch. Aber Markus ganz streng zeitlich, und wenn man das jetzt eben nicht befolgt, dann kriegt man ein totales Chaos bei der Betrachtung der Passionswoche. Wir haben das ja schon andeutungsweise in Lukas 19, habe ich doch gelesen, wie der Jesus nach Jerusalem einzog, bis Vers 44, das ist dieser Sonntag, und dann kommt Vers 44. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an auszutreiben, die darin verkauften und kauften. Da kommt jetzt die Tempelreinigung. Es ist die Frage, war das am gleichen Tag oder an einem weiteren Tag? Das wird in Lukas nicht gesagt. Und ein Theologe namens Bürgener hat diese Besonderheit genannt, die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Und das ist etwas ganz Wichtiges für die Evangelien, weil das ein Stilmittel ist in den Evangelien, das an vielen Stellen eben die Zeitangabe einfach weggelassen wird, nicht weiter präzisiert wird. Und dann könnte man als Leser meinen, das war am gleichen Tag. Aber es war nicht am gleichen Tag. Und warum nenne ich diesen Bürgener? Das war ein liberaler Theologe. Und er ist davon ausgegangen, auch schon von seiner Ausbildung her, dass die Bibel voller Fehler ist. Und er ist durch weiteres Studium der Bibel immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass das stimmt überhaupt gar nicht. Was ich gelernt habe und was man in der liberalen Theologie so sagt, die Bibel ist ganz präzise geschrieben. Und er hat dann ein Buch geschrieben über die Auferstehung und über die zeitlichen Abfolgen in den Auferstehungsberichten, und hat schließlich herausgefunden, dass das alles ganz streng aufgeht. Es ist sehr schwierig, das zusammenzubringen, und weil man eben so kleine Feinheiten im Text beachten muss, und wenn man das nicht macht, hat man eben ein Chaos im Kopf, aber nicht im Text. Und der Mann ist also völlig weggekommen von dieser liberalen Sicht und hat erkannt, es geht perfekt auf, genauso wie es in der Bibel steht. Ja, und er hat dann diesen Begriff geprägt, eben die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Und das ist jetzt bei Lukas so, bei Matthäus auch. Wenn man den Einzug nach Jerusalem liest und dann weiter, könnte man denken, ja, das war am gleichen Tag. Aber Matthäus sagt einfach nichts Weiteres, wann das war, sondern er sagt, das war und das war und das war. Aber Markus sagt ganz genau, wie das war. Das war an diesem Tag und am nächsten Tag war das und am nächsten Tag war das. Und man muss eben alle Evangelien zusammennehmen und dann findet man die Wahrheit. Und ich nehme das ein bisschen vorweg, damit wird dann auch klar, dass die Kreuzigung, die war am Freitag und die Auferstehung am Sonntag. Und all diese Versuche, da das zu verschieben und das Passa sogar zu verschieben, das war sogar bei Todesstrafe untersagt. Ich weiß, es gibt solche, die sagen, ja nein, der Herr habe das Passa vorverschoben und mit seinen Jüngern an einem früheren Termin gegessen als normalerweise. Nun, in 4. Mose 9 wird klar gemacht, wer das macht, verdient die Todesstrafe. Das geht überhaupt nicht. Und der Herr hat das ganz genau im richtigen Zeitpunkt mit den Jüngern gegessen. Aber eben, wenn man da versucht, da durchzudrücken, der Herr sagt ja in Matthäus 12, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde wird der Menschensohn sein. Also, dann muss das 3 Tage und 3 Nächte sein, ja? Und dann 3 mal 24 Stunden. Nein, sondern 3 Kalendertage heißt das. Ich war im Althebräischen ist Tag, Yom, auch zweideutig wie auf Deutsch. Wenn wir sagen Tag, dann kann das bedeuten die helle Zeit, in der die Sonne scheint. Oder wenigstens hinter den Wolken. Und Tag kann aber auch bedeuten 24 Stunden, ein Kalendertag. Nun, im Althebräischen konnte man sagen, ein Tag und eine Nacht. Und das war dann klar, das ist ein Kalendertag. Aber es ist in der Bibel und auch im Judentum allgemein üblich, auch wenn eine Zeiteinheit nur angebrochen ist, zählt man sie als Zeiteinheit. Das gilt zum Beispiel auch bei den Jahren. Wenn in der Bibel Jahre nur angebrochen sind, werden die als Jahr gezählt. Das ist sehr wichtig, wenn man die Chronologie der Könige von Israel macht, dass man um diese Art des Zählens weiß, sonst bekommt man ein Durcheinander in der Chronologie. Angebrochene Zeiteinheiten werden vollständig gezählt. Und wenn der Herr sagt, 3 Tage und 3 Nächte, will er sagen, 3 Kalendertage. Und das war also so, wir werden gleich sehen, am 15. Nissan wurde der Herr gekreuzigt. 15, 16, 17. Am 17. ist er auferstanden, das heißt 3 Kalendertage. Aber natürlich an diesem 15. Nissan, das war eigentlich nur noch ein kurzer Teil, als er bereits ins Grab gelegt wurde. Aber der gilt auch angebrochen als Kalendertag. Und dem sagt man Tag und Nacht. Und darum sagt der Herr eben an einer Stelle, am 3. Tag werde ich auferstehen. Oder eben 3 Tage und 3 Nächte. Ja, aber am 3. Tag, das wäre ja auch schon angebrochen, ja? Nicht ganz vollständig. Aber man muss einfach die Art und Weise, wie man sich ausdrückt in den Bibelsprachen, muss man zur Kenntnis nehmen und dann geht alles auf. Und wie gesagt, das Markus-Evangelium macht die Chronologie völlig klar, sodass genau gesagt werden kann, das geschah an diesem Tag und das an jenem Tag. Und dabei ergibt sich eben diese wunderbare Übereinstimmung mit den jeweiligen Tagespsalmen und mit den jeweiligen Tagen der Schöpfungswoche. Und wenn man eben das, da was verändert, dann wird die ganze Schönheit dieser Struktur zerstört. Dann geht es einfach nicht mehr auf. Aber so geht es auf. Nun, gehen wir zum Montag. Da haben wir eben die Tempelreinigung vor uns. Wir schlagen auf jetzt in der Parallelstelle in Matthäus, wo dieses Ereignis ausführlicher berichtet wird als in Lukas. Nicht wahr? Kapitel 21, 1 bis 11. Einzug nach Jerusalem. Auf dem Esel. Und damit wurde die Prophetie aus Sacharja 9, 9 erfüllt. Wo Jerusalem aufgerufen wird, sich zu freuen, weil der König Jerusalems kommt auf einem Füllen, der Esel reitend. Und dann, Vers 12 heißt es, und Jesus trat in den Tempel Gottes ein. Da sieht man. Ja, wann? Am gleichen Tag? Nein, am nächsten Tag. Das geht aber nur aus dem Markus-Evangelium hervor. Und hier wird einfach gesagt, zuerst war der Einzug nach Jerusalem und dann der Eintritt in den Tempel zur Tempelreinigung. Es wird einfach nicht gesagt, wie die zeitlichen Verhältnisse genau sind. Aber dass das eben später kam. Und ganz wichtig, wenn man das im Markus-Evangelium für sich nachliest, wird klar, noch am Ende des Sonntags, wo der Herr Jesus in den Tempel eingetreten war, da hat der Herr all die Gebäude angeschaut im Tempel. Da sieht man seine Liebe zum Tempel, den er nannte das Haus meines Vaters. Er schaut nochmal die Gebäude an und dann geht er zum Ölberg rüber, um dann erst am nächsten Tag, aber man gewissermaßen schnurstracks, in den Tempel zu gehen, um den Tempel zu reinigen. Das macht klar, eigentlich vom Inhaltlichen her wäre die Tempelreinigung gerade die Folge gewesen vom Einzug nach Jerusalem. Der König kommt in diese finstere Stadt als das Licht hinein und will mit der Finsternis aufräumen, weil er all diese Ungerechtigkeit sieht im Tempel, aber es war schon spät. Macht der Bibeltext klar, und darum ging der Herr wieder zum Ölberg und am nächsten Tag kam er eben als der König, der jetzt im Tempel aufräumt. Und so lese ich Matthäus 21, 12. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ein Zitat aus Jesaja 56, 7. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ein Zitat aus Jeremia 7, Vers 13. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, welche er tat, und die Kinder im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohne Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das ist ein Zitat aus Psalm 8. Und er verließ sie und ging hinaus, außerhalb der Stadt nach Bethanien und übernachtete daselbst. Also der Herr Jesus kommt als König in den Tempel hinein und räumt auf mit diesem Verkauf. Ich muss erklären, der Verkauf der Opfer fand statt in der südlichen Halle des Tempels. Das war die königliche Säulenhalle. Königliche Säulenhalle ist einfach die Übersetzung des griechischen Basilika. Basilika, da steckt das Wort Basileus drin. Basilika ist eben eine königliche Säulenhalle. Das war ein Architekturstil, der sehr verbreitet war in der römisch-griechischen Kultur. In großen Städten baute man also riesige Hallen, königliche Säulenhallen. Das war der Sitz des Marktes und des Gerichtshofes. Und wenn ein König in diese Stadt auf Besuch kam, dann machte er seinen pompösen Auftritt in der königlichen Säulenhalle. Also das war der Ort, wo das Volk eine Begegnung mit dem König haben konnte, eine feierliche Begegnung. Und nun, der Tempelmarkt war in dieser Halle. Sehr interessant, bei der ersten Tempelreinigung in Johannes 2, also bevor der Herr Jesus öffentlich begann zu predigen, dort reinigt der Herr auch den Tempel und sagt den Verkäufern, mache nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das ist interessant. Kaufhaus auf Hebräisch, wenn man das zurück übersetzt, ist Chanut. Im Talmud wird diese Halle genannt der Chanut. Und der Jesus sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Also hier sollen die Opfer nicht verkauft werden, denn diese Halle gehörte zum Vorhof der Heiden, der eben extra als Erweiterung gebaut wurde, einige Jahre vorher, damit die Heiden genug Platz hätten, um Gott andächtig anbeten zu können. Aber da schrien die herum. Das war nicht der richtige Ort für Verkauf. Es gab nämlich auch auf dem Ölberg eine Verkaufsstelle. Dort hätte man Opfer kaufen können, aber nicht im Tempel. Und jetzt bei dieser zweiten Tempelreinigung am Schluss des Dienstes des Herrn Jesus von 3 Jahren, da sagt der Herr, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist noch schlimmer als nur ein Kaufhaus. Und im Talmud gibt es auch diese Klagen, dass man sich unrechtmäßig mit diesen Opfern bereichert hatte. Und das ist noch etwas Zweites. Also überhaupt, dass man verkauft und lernt, war ein Problem. Aber zweitens, dass man sich dadurch noch ungerecht bereichert, eben das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle machte, da hat der Herr ganz klar Stellung genommen und hat diese Verkäufer hinausgetan. Und damit hat er sich in der königlichen Säulenhalle als der König Israels präsentiert. Aber in dieser Halle war der Sitz des Sanhedrins seit dem Jahr 30. Und der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, hatte die Erlaubnis gegeben, hat das so angeordnet, dass man hier verkaufen kann. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt ein Mann aus Nazareth und er sagt, das geht überhaupt nicht. Er stellt sich gegen den Sanhedrin. Und damit musste der Sanhedrin endgültig Stellung nehmen, wer ist dieser Mann? Wenn er der Messias ist, dann steht er über dem Gerichtshof. Und wir müssen ihm gehorchen. Wenn er nicht der Messias ist, dann ist er ein Rebell, der sich gegen den Sanhedrin wendet. Dann muss er sterben. Mehr davon nach der Pause.
Sie hörten soeben von Roger Liebi den ersten Teil des Themas, die Passionswoche vor ihrem jüdischen Hintergrund betrachtet.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liebi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliebi.ch. Ich buchstabiere rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.